Nächster Halt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
Nächster Halt, Entwicklung im Bereich Batterierecycling. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der 14. VDV Elektrobus-Konferenz Meets Zukunftskongress Autonomes Fahren live aus Berlin. Mein Name ist Katharina Goy und wir starten heute mit einem sehr spannenden Thema, dem Batterierecycling. Und zu Gast habe ich dazu Dr. Benjamin Balke-Grünewald. Er ist Leiter Energiematerialien bei der Fraunhofer Einrichtung für Werkstoff, Kreisläufe und Ressourcenstrategien, EWKS. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen. Schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Zu einer ganzheitlichen, nachhaltigen Antriebswende ist eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft unabdingbar. Was sind denn die Voraussetzungen einer gut funktionierenden Kreislaufwirtschaft?
Das ist richtig. Also erstmal möchte ich nochmal betonen, warum das notwendig ist. Ganz kurz, ich habe das in meinem Vortrag vorhin gesagt. Wir haben keine Rohstoffe in Europa und wir können uns nicht sicher sein, bis wir die Rohstoffe sozusagen bekommen. Aus dem Rest der Welt, sage ich mal, ja, gar nicht aus bösen Willen oder aus irgendwelchen Dingen, sondern der Rest der Welt braucht natürlich auch diese Rohstoffe für die Entwicklungen. Und wir in Europa sind natürlich am weitesten fortgeschrittenes Land im weltweiten Vergleich. Das heißt, es ist ganz klar, dass auch andere Weltreligionen diese Rohstoffe brauchen. Deswegen brauchen wir die Kreislaufwirtschaft in Europa. So, und wir brauchen, was braucht man? Also, man braucht alles. Ich habe das schon in meinem Vortrag gesagt, selbst die Sammlung. Ja, ein nicht wissenschaftliches Thema. Selbst die Sammlung muss man lösen. Ja, wir arbeiten auch seit längerem an Photovoltaik Recycling. Da ist die Sammlung noch gar nicht gelöst. Ja, die Module sind seit 20 Jahren auf dem Dach. Ja, was passiert danach damit? Ja, und, Sie können beim Discounter Ihre Batterien, die Sie zu Hause in der Fernbedienung haben, einschmeißen. Aber was machen die PKWs? Ja, das heißt, das ist alles noch nicht gelöst und da müssen wir selbst über die Sammlung müssen wir uns sehr, sehr große Gedanken machen, wo wir noch gar nicht beim Recycling sind. Und dann kommen halt, ja, man muss eine End-of-Life-Diagnostik machen. Das heißt, wie wir vorhin im Vortrag gesehen haben, kann man ein Second Life, also ein zweites Leben, lohnt sich das nicht? Da gibt es ganz, ganz viele Experten, die sich da viel, viel besser auskennen, als ich mich da auskenne. Aber diese Frage muss man erstmal lösen. Second Life, nicht Second Life oder kann das direkt weg, sozusagen? Ja, ganz sprachlich formuliert. Irgendwann muss es recycelt werden und dann kommen wir ins Spiel. Und das heißt, ob ich jetzt Prozesse entwickle, die 2030 hochbrisant und aktuell sind oder 2035, ist für uns praktisch egal, außer wir hätten ein bisschen mehr Zeit. Irgendwann müssen diese Materialien recycelt werden, damit sie wieder für neue Batterien genutzt werden können.
Okay. Wie funktioniert denn Batterie-Recycling bei Ihnen?
Bei uns? Ja, wir bekommen... Also wir haben ein kleines Problem, sage ich mal, End-of-Life-Batterien zu bekommen, weil sie können ja nicht irgendwie bei Hyundai oder bei Nissan hingehen und sagen, habt ihr mal eine Batterie übrig? Wir würden da gerne mal einen Prozess entwickeln. Das heißt, wir haben Partnerschaften, zum Beispiel mit der Nachhaltigkeitsabteilung der Firma Bosch zum Thema E-Bike-Kurs. Ja, das heißt, von dort bekommen wir End-of-Life, also welche, die wirklich sozusagen in Betrieb waren, die Kunden lange gefahren haben mit den E-Bikes, die bekommen wir zurück. Oder im Moment haben wir, Herr Sauer hat das so ein bisschen angesprochen, Rücklaufaktionen von PKWs. Ja, das heißt, wir arbeiten im großen EU-Projekt mit insgesamt 21 Partnern zusammen. Da gibt es in Italien und in Spanien gibt es Firmen, die sich speziell auf diese Rücknahme- und Sammelaktionen und dann Verteilaktionen für PKW Batterien. Ja, und das sind natürlich die, ich habe es im Vortrag gezeigt, die bis 2040-60% der ganzen Masse ausmachen werden. Ja, im Moment ist das noch so ein bisschen Consumer Electronics, aber irgendwann ist 60% mindestens die PKW-Zelle. Ja, und die Nutzfahrzeugzelle kommt noch oben drauf. Das heißt, wir bekommen in dem Fall von Rücklaufaktionen, in dem Fall ist es jetzt ein Hyundai Kona gewesen, da haben wir jetzt 500 Kilogramm insgesamt Batterien. Davon sind ungefähr, ich sag mal, 350 bis 400 Kilo Batteriezellen tatsächlich. Ja, der Rest ist das System. Und das braucht halt Partnerschaften. Und wir machen dann aus Sicherheitsgründen schon eine Diagnostik und eine Entladung. Ja, der Sauer hat das auch angesprochen. Ich meine, das kennt jeder. Das heißt, man sollte sie entladen. Und dann fahren wir einen Prozess, der in Wasser läuft. Das heißt, wir versuchen, das relativ robust und schnell zu demontieren, möglichst schnell an die Zellen zu kommen. Und die Zellen geben wir dann in die sogenannte elektrohydraulische Zerkleinerung bei uns. Das sind 30 oder 40 Liter Wasserkübel, in denen so im Moment 2 Kilo Batterien prozessieren wir da, weil wir den Prozess noch entwickeln. Den kann man aber mit mindestens 100 Kilo pro Stunde fahren, wenn man möchte. Wir warten allerdings noch auf die neue Anlage, die hoffentlich dieses Jahr noch beliefert wird, so dass man dann 100 Kilo pro Stunde fahren kann. Ja, und danach hat man eine dreckige Suppe, sage ich mal, ja, von den ganzen Sachen, die da drin sind. Das heißt, der Mantel, das Kathodenmaterial, NMC oder das Graphit als Anodenmaterial, dann habe ich da Plastik drin, dann habe ich natürlich irgendwelche organischen Binder drin und so weiter. Das ist also tatsächlich eine dreckige Suppe. Wir haben danach eine Eigenentwicklung, die wir SUSI nennen, für Skim und Sieben. Das heißt, wir haben verschiedene Waschsiebe, Zyklone, Zentrifugen hintereinander geschaltet, die auch mit einem Tablet bedienbar sind, also halbautomatisch. Und danach bekommen wir eine Plastikfraktion, die meistens oben schwimmt, ja, eine Metallfraktion, in der das Kupfer und das Aluminium drin ist, und die Schwarzmasse. Die Schwarzmasse ist das richtig Wertvolle, das ist da, wo das Lithium und Nickel NMC drin ist und das Graphit, aber auch das Aluminium und Kupfer kann man dann zu den entsprechenden Stellen, also Kupferrecycler oder Aluminiumrecycler geben, und das Plastik, ja, da gibt's ja bekannte Unternehmen, die sozusagen sich um das Plastikrecycling kümmern. Ja, das heißt, das sind die drei wichtigen, sag mal, Fraktionen. Was man auch nicht vergessen darf, die vierte ist das Prozesswasser. Ja, das heißt, man muss sich auch um das Prozesswasser kümmern, bis das noch in den gesetzlichen Grenzen ist, dass man das entsorgen kann. Ja, als normales Abwasser ist das nicht der Fall. Wenn man höhere Mengen prozessiert, ist das im Moment nicht der Fall. Das heißt, da haben wir eine Doktorarbeit laufen, eine Doktorandin bei mir, die sozusagen nur in Anführungsstrichen einen Prozess entwickelt, um das Prozesswasser sauberer zu machen, hinterher also wieder aufzureinigen, erstens, dass wir es wiederverwenden dürfen oder können, ja, dass wir praktisch Ressourcen sparen in diesem Sinne, und dass wir es dann irgendwann als normales Wasser der Kommune sozusagen übergeben können.
Wir haben es gerade schon angesprochen, Plastikrecycling, das dürfte vielen ein Begriff sein, wenn man es da jetzt ein bisschen mit vergleicht, scheint es mir das System des Batterierecycling, wie Sie es gerade machen, sehr sauber. Wenn wir uns das Recyclingpotenzial von Plastik angucken, dann stellen wir fest, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, um tatsächlich 100% zu recyceln. Das hat diverse Gründe. Wie sieht das denn beim Batterierecycling aus? Können wir da wirklich am Ende 100% recyceln? Oder gibt es sogenannte Störfaktoren wie beim Plastik?
Ja, es kommt darauf an, erstmal kann man sowas erreichen. Also sagen wir mal 100 wahrscheinlich nicht, aber 95 plus x% bestimmt machbar. Ist die Firma Umicore, die auch in Hanau sitzt. Ich glaube, die behaupten in einer Pressemeldung, dass sie schon Kobalt zu 98% oder so wiedergewinnen können. Das heißt, das hängt immer davon ab, wie man das rechnet. Ja, das heißt, wenn man ganz Deutschland oder die ganze Welt schreddert eigentlich, ja, wir tun was anderes. Und ich habe das gerade vorgestellt, diese elektrohydraulische Zerkleinerung. Wir schreddern nicht. Ja, erstens, weil Schreddern sehr, sehr staubig, bei diesen kathogenen Stoffen schwierig. Ja, mit Nickelstäuben, Kobaltstäuben, natürlich kann man Arbeitsschutzvorkehrungen machen, sodass es okay ist, sage ich mal, ja. Aber wir versuchen, das anders zu machen. Wir versuchen, es erst zu demontieren. Und alleine dadurch wird schon, ich sag mal, die Recyclingquote größer. Man muss natürlich Energie reinstecken, also sowohl tatsächliche Energie in Form von Strom als auch Arbeitskosten, um das zu recyceln. Und wir versuchen dann nur die Zellen zu recyceln und nicht die ganze Batterie, das ganze Modul in den Schredder zu schmeißen oder in den Hochofen. Dann hat man meiner Meinung nach, wenn man die komplette Massenbilanz ausrechnet, nicht so eine hohe Recyclingquote. Dann kann man zwar immer noch sagen, dass man Lithium zu, 90%, 80% wiedergewinnt. Das stimmt dann auch sehr wahrscheinlich, wenn die Firmen das angeben, ja, wird die Zahl stimmen. Ich will diese Zahl nicht anzweifeln. Ich will nur sagen, wenn man das Gesamtpaket rechnet, ne, ja, das heißt, wir haben jetzt ein Modul aus diesem 100 Kona, das ist 33 Kilo. Das sind diese 33 Kilo irgendwo reinschmeiße, ja. Das sind nur 26 Kilogramm von 33 sind diese Pouchzellen. Das heißt, da habe ich schon mal irgendwie 8 Kilo. Die sind auf jeden Fall schon mal weg. Das heißt, da kann ich gar nicht Richtung 90% kommen. Also so würde ich das rechnen. Ja. Dass wir versuchen vorher, und ja, das ist aufwendig, das kostet, aber wir versuchen das bis zur Zelle zu demontieren, möglichst robust, wie ich das vorgestellt habe, schnell, robust, weil das muss sich hinterher ja wirtschaftlich lohnen. Also wir entwickeln die Prozesse, die dann hoffentlich irgendwie die Industrie aufgreift und sagt, ah ja, hier, ja, das ist ein bisschen komplizierter, wir müssen das und das haben, kostet auch etwas, aber hinterher, das heißt, das Ergebnis von unserer elektrodynamischen Verkleinerung ist dann hoffentlich eine reinere Schwarzmasse, die dann Kunden wie die BASF, die in Deutschland leider ein typisches Beispiel sind, ja, ist nicht nur die BASF, es gibt ganz viele andere Firmen, aber die hat man irgendwie so im Kopf, wenn man an Chemiekonzern denkt, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt nicht Chemie studiert hat, aber auch wenn man Chemie studiert hat, natürlich auch. Aber also der Punkt ist, das wird sehr, sehr viel, das habe ich schon gezeigt, 1500 Kilotonnen Lithium-Ionen-Batterien werden nur in Europa zurückkommen. Das heißt, da müssen viele große Industrieunternehmen sich drum kümmern. Ja.
Recycling kostet uns auch Emissionen, das haben Sie auch schon angesprochen. Wie ist das beim Batterierecycling, wenn wir zum Beispiel die Infrastruktur oder auch den Ressourcenverbrauch bei der Materialtrennung, wie Sie es machen, beachten?
Das ist korrekt. Natürlich. Wenn man das, ich kann Ihnen da ein Beispiel für die Magnete geben, da kann man sich das besser vorstellen, weil da kennt man vielleicht die Minen aus China, ja, die seltenen Erdminen, als jetzt die seltene Erdkrise, die gibt es ja alle 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, welche Medien, wenn man da fragt, meistens ist das keine seltene Erdkrise, sondern eine Preisfluktuation von den seltenen Erden, ist es ja häufig. Das heißt, da wird nicht wenig abgebaut oder so, sondern der Preis steigt einfach. Ja, das ist dann die Krise in dem Fall. Wenn man das rechnet, sozusagen von der Mine bis zum Magnet, den Sie am Kühlschrank haben bei sich zu Hause, ja, oder das Ganze dann sozusagen mit Rezyklatmaterial macht, dann spart man schon 90% der Energie, aber auch der Emissionen ein, wenn man das mit einem Rezyklat macht, wenn man das von der Mine her sieht. Ja. Das heißt, wenn man auch bei den, da habe ich jetzt die Zahlen nicht ganz, werden aber sehr ähnlich sein, wenn man das durch die Batterien anguckt, wird das auch so sein. Natürlich kostet der Recyclingprozess etwas. Wir haben recht, Emissionen, Energie. Wir machen das mit so einer gelernten Ökobilanzierung, ja, auf Englisch Life Cycle Assessment. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Hydrolibrik-Projekt im BMBF-Kompetenzcluster Greenbud, schauen wir uns jeden Prozess an. Das heißt, was da tatsächlich gemacht wird, ist, meine Mitarbeiter schreiben sich auf, wie lange hat das gedauert, wie viel Wasser brauche ich, wie viel Strom. Also wir haben Stromzähler, wir haben Zähler für Gas. Das heißt, wir schreiben genau auf, wie lange ein Prozess braucht, wie viel Strom der braucht, wie viel Gas, wie viel Wasser. Also wie viele Ressourcen ich dafür brauche und machen das bei jedem Prozess, stellen die gegenüber. Und diese Software hat jetzt, ich glaube, insgesamt 17 verschiedene Prozesspfade, ja, die Software uns sagt, wenn wir sagen, okay, den Prozess gibt es, so könnten die aneinander hängen, hilft uns die Software, das hat jetzt nichts mit KI zu tun, noch nicht, ja, aber das jetzt gerade ein sehr, sehr großes Thema ist, das sagt eigentlich die Software, okay, das könnten eure Prozesspfade sein. Und dann gibt es den Input von den Wissenschaftlern. Das heißt, wir haben auch die Kollegen in Karlsruhe, am KIT, am IST in Würzburg und in Aachen. Ja, wir arbeiten auch mit der Abteilung in Aachen zusammen. Das heißt, von den Wissenschaftlern, die wirklich im Labor stehen, an den Geräten, bekommen wir die echten Zahlen. Ja, die sind wahrscheinlich noch viel zu schlecht. Im Sinne von, das ist nicht hochskaliert. Ja, das heißt, wir machen ungefähr mit 2 Kilogramm Batches. Ja, dann muss man hinterher das noch hochrechnen. Okay, wie könnte das aussehen? Der Ressourcenverbrauch und so weiter. Und das machen wir. Und, kriegen dann tatsächlich eine echte Zahl. Und mit dieser Zahl, ja, weil sonst ist das natürlich ein bisschen schwammig, da gebe ich Ihnen recht. Mit dieser Zahl kann man dann auch Kunden oder große Firmen überzeugen. Ja, die fragen natürlich, okay, was ist das Einsparpotenzial CO2? Und dann kann ich sagen, hier, das sind so und so viel Kilo CO2 oder Kilogramm CO2-Äquivalente. Ja, oder man kann das auf Wasser, Strom und so weiter runterbrechen. Also das machen wir. Ich bin davon überzeugt, dass sich das lohnen wird. Also, dass sich das auch wirtschaftlich lohnt. Tatsächlich.
Genau. Das sind schöne Schlussworte, weil unsere Zeit ist jetzt leider vorbei. Ich finde das Thema super spannend und auch total wichtig und bin sehr gespannt, was uns da in Zukunft noch erwartet. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das
Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Berlin.
Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast@vdv-akademie.de erreichbar.